hörst den Solarlago Energy Talk. Also, herzlich willkommen beim Energy Talk, dem Podcast von Solarlago. Mein Name ist Ralf Schiel und heute freue ich mich auf einen besonderen Gast, Professor Dr. Christian Stöcker. Als Professor für digitale Kommunikation in Hamburg und Kolumnist beim Spiegel analysiert er seit Jahren, wie Desinformation, Technik und Politik unsere Gesellschaft prägen und was wir tun können, um den Wandel aktiv zu gestalten. Stöcker ist bekannt für seine klaren Worte zu Wissenschaft, Fortschritt und gesellschaftlicher Verantwortung. Und er zeigt, warum Haltung heute wichtiger denn je ist. Gemeinsam sprechen wir über Mut und Mythen, über Fakten und Fiktionen und auch die Frage, wie wir als Gesellschaft mutiger mit Wissen und mit diesem Wandel umgehen können. Herr Stöcker, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Als Einstieg, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren ja mit Digitalisierung, mit Klima und gesellschaftlichem Wandel. Was ist denn, wenn Sie heute durch die Nachrichten blättern, so etwas, wo Sie sagen, das macht Ihnen Hoffnung bei diesen ganzen Kontinuitäten, wo man vielleicht auch denken könnte, das steigert sich hin eher in was Negatives?
Also man kann im Moment, natürlich gibt es verdammt viele schlechte Nachrichten und viele Leute haben auch sehr schlechte Laune, aber es gibt auch ausgesprochen gute Nachrichten, die die meisten Leute gar nicht mitkriegen. Und ich glaube, die für mich wichtigste, die ich immer irgendwie als erste präsentieren würde und dabei immer wieder feststelle, dass das so gut wie niemand weiß, ist, wie gigantisch mittlerweile der Anteil der erneuerbaren Energien am weltweiten Ausbau von Stromerzeugungskapazität ist. Das ist, können jetzt alle Hörerinnen und Hörer einmal im Kopf sich kurz überlegen, wie viel Prozent der zugebauten Kapazität im Jahr 2024 war erneuerbar. Manche wissen es vielleicht, aber ich habe diese Frage wirklich schon sehr gut informierten Räumen gestellt, sogar bei der Solar World in München und Investorenkonferenzen, die sich auf Cleantech spezialisiert haben, bei Klimaaktivistinnen und so weiter und so weiter. Fast niemand kennt diese Zahlen. Die richtige Antwort ist für 22. Damals waren es schon 83% der zugebauten weltweiten Kapazität, die erneuerbar ist. 2023 waren es 86% und 2024 waren 92,5% aller neu gebauten Kapazität auf dem Planeten Erde erneuerbar. Also es wird fast nichts anderes mehr gebaut. Es wird auch immer noch Geld in fossile Brennstoffe investiert, aber mittlerweile nur noch ungefähr halb so viel wie in das, was Elektrotech mittlerweile genannt wird, also alles Batterien, erneuerbare Energien etc. etc. Also es gibt einen wahnsinnig schnellen und sich weiter beschleunigenden Trend hin zum Richtigen, würde ich sagen, der interessanterweise insbesondere in Deutschland von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt stattfindet. Und dass das unbemerkt stattfindet, macht mir keine Hoffnung. Das ist mir, finde ich, ein großes Problem und versuche das zu ändern. Aber dass er stattfindet, finde ich ein sehr gutes und positives Zeichen.
Wenn dieses Zeichen schon so positiv ist, wieso weiß ich das dann nicht? Also wo erfahre ich es oder wo erfahre ich es denn nicht?
Ja, also das ist die Krux bei dem Thema aus meiner Sicht. Also ich schreibe seit Jahren permanent über dieses Thema. Es gibt mittlerweile auch ein paar andere. Ulrich Fichtner beim Spiegel zum Beispiel ist jetzt auch jemand, der sehr, sehr intensiv sich mit dem Thema Ausbau Erneuerbare beschäftigt. Es gibt natürlich Fachdienste, Thinktanks, Organisationen, die solche Daten sammeln und aufbereiten. Ja, also es gibt die Internationale Energieagentur, die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, IRENA. Es gibt ganz großartige Thinktanks, EMBER in Großbritannien, Rocky Mountain Institute in den USA und andere, die solche Zahlen aufbereiten. Bloomberg NEF, also Nachrichtenagentur. Aber man hat den Eindruck, dass die in den Mainstream-Medien, aber auch wenn das ein leicht problematischer Begriff ist, nicht so richtig durchdringen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, steht der Tropfen hüllt den Stein. Also so langsam begreifen auch Journalistinnen und Journalisten, die eher so in den Wirtschaftsressorts sitzen in Deutschland, dass da tatsächlich eine absolut fundamentale Veränderung stattfindet. Aber die läuft schon seit Jahren und es dauert sehr lang. Und also Beispiel für mich ist das Thema jetzt Diskussion über den Verbrennungsmotor. Ja? Also es ist völlig klar ökonomisch und wenn man sich den Markt anguckt, dass das Elektroauto schon gewonnen hat. Ja, also es ist, der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell. Der Markt schrumpft schon seit 2017 für Pkw. Ja, das hätte auch die deutsche Automobilindustrie wissen und in Betracht ziehen können. Man hat sich aber entschieden, das nicht zu machen, weil man eben so gut Verbrenner bauen kann und es gerne weitermachen möchte. Und jetzt haben wir die aus meiner Sicht völlig groteske Geisterdiskussion darüber, ob in Deutschland, in Europa ab 2035 weiter noch neue Verbrenner zugelassen werden sollen. Während die deutsche Automobilindustrie im Prinzip daran krankt, dass sie keine konkurrenzfähigen Elektroautos baut. Ja, es wird, aber in Deutschland ist das Narrativ, das liegt am sogenannten Verbrennerverbot, dass es VW schlecht geht und Bosch schlecht geht und so weiter, sehr ausgeprägt, aber es ist einfach komplett falsch. Also es wird sehr viel Unsinn leider berichtet und es wird sehr viel, was eigentlich berichtenswert wäre, relativ unterbelichtet medial dargestellt. Dazu kommt, dass wir halt eine völlig verzerrte politische Diskussion zu dem Thema haben. Also das ganze Thema Streit um den Verbrennungsmotor in Deutschland ist also geprägt. Es ist ja immer so, dass die Leute, die die Transformation ablehnen, immer den anderen Ideologie vorwerfen. In Wirklichkeit ist es so, im Moment gibt es eine Ideologie, die darauf gerichtet ist, fossile Geschäftsmodelle zu erhalten. Und dahinter wiederum, davon handelt das Buch Männer, die die Welt verbrennen, dahinter steht eine seit 50 Jahren mit sehr, sehr viel Geld herbeifinanzierte internationale, dezentrale Struktur zur strategischen Kommunikation, mit der die Öl- und Gaskonzerne in aus meiner Sicht menschheitsgeschichtlich einzigartigem Maß die öffentliche Meinung beeinflusst haben. Und das wirkt bis heute nach. Sie lügen jetzt nicht mehr, was die Klimakrise und die Rolle des Menschen angeht. Ja, das überlassen Sie jetzt anderen. Aber es gibt natürlich immer noch massenweise Desinformation, die betrifft aber eben jetzt konkrete Gegenmaßnahmen. Sie betrifft erneuerbare Energien, sie betrifft Wärmepumpen, sie betrifft Elektroautos und so weiter. Also es gibt immer noch strategische Kommunikation zur Absicherung fossiler Geschäftsmodelle und das muss man auch ganz klar so benennen. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern da wird einfach mit Absicht dafür gesorgt, dass die Leute Blödsinn glauben.
Und das wird aufrechterhalten und es ändert sich ja. Es war vielleicht vor ein paar Jahren war es Richtung eher Umweltschutz, Waldsterben oder sonstige Sachen, wo ja auch andere Narrative dann wieder entgegengesetzt wurden. Jetzt wurde gerade eben, haben Sie erwähnt, es geht Richtung eben Elektromobilität, Klima. Was könnte denn das nächste sein, wo quasi das Narrativ so gesetzt wird, dass eigentlich etwas anderes stattfindet? De facto mit den Zahlen belegt, aber in der Kommunikation oder vielleicht auch in einer medialen Macht wir etwas anderes wahrnehmen sollen.
Naja, also das Zweite, ich glaube, das ist schon im Gang und das wird sicher auch noch ein paar Jahre mindestens so weitergehen. Wichtige aus meiner Sicht Desinformationsnarrativ ist, jetzt wird nicht mehr die Klimakrise an sich oder die Erderwärmung an sich in Zweifel gezogen und dass der Mensch daran schuld ist, sondern es wird daran in Zweifel gezogen, dass die Extremwetterkatastrophen, die eben jetzt deutlich zunehmen, damit was zu tun haben. Also in den USA, Florida wird irgendwie von zwei Hurrikanen in zwei Wochen verwüstet, aber sehr, sehr viele Leute, die da leben, glauben nicht daran, dass das irgendwas mit dem Klima zu tun hat. Obwohl die physikalischen Zusammenhänge ja sehr einfach sind. Also warmes Wasser verdunstet leichter, warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Deswegen, also da sind ja Sachen passiert, die vorher noch nie passiert sind. Mit Staaten, die weit im Landesinneren liegen und weit nördlich von Florida liegen, werden mit gigantischen Wassermengen überflutet und da gibt es riesige Überschwemmungskatastrophen, ja, in North Carolina und so weiter, durch einen Hurricane, weil der so viel Wasser übers Land trägt. Das sind Dinge, die sind früher nicht passiert, aber in den USA wird darüber, dass das eine Folge der Erwärmung ist, so gut wie gar nicht gesprochen, übrigens auch medial nicht. Also es ist relativ erschreckend, dass auch so Blätter wie die New York Times oder die Washington Post, da kommt das dann im vorletzten Absatz mal vor, some scientists say oder so, dass das irgendwie was mit dem Klima zu tun hat. Aber im vorauseilenden Gehorsam gegenüber der Klimawandelleugnerregierung von Donald Trump werden da Fakten ganz, ganz nach hinten gestellt, die womöglich für Verwirrung oder Widerstand sorgen könnten.
Wie ist da Ihre Einschätzung? Manchmal sagt man ja so, die Amerika ist immer noch die Zukunft von dem, was bei uns in Europa passiert. Wird es bei uns eher auch zunehmen, dass Klimaskeptiker oder Leugner eher noch auch medial hier mehr Unterstützung bekommen und es noch schwieriger wird, eine Mehrheit zu finden, wenn es darum geht, die wirklichen Fakten an den Tag zu bringen? Oder sind wir da anders gestrickt kulturell? Oder ist es etwas, wo wir sagen, wenn ich überlege, wie waren Wahlkämpfe bei uns vor vielen Jahren, wie schauen sie jetzt aus? Da gibt es ja gewisse Parallelen, mit welchen Vorgehensweisen man anscheinend heute auch in Deutschland auch Wahlen eher gewinnen kann.
Ja.
Was steht denn uns da bevor?
Also wir haben schon im Moment, sagen wir mal, eine Entwicklung hin zu populistischer Argumentation auch in Parteien, bei denen das früher nicht so ausgeprägt war. Wobei, das ist immer die Frage, was man mit früher meint. Aber ich glaube schon, dass es verschiedene Faktoren gibt, die uns einfach sehr deutlich und fundamental von den USA unterscheiden. Also einmal, wir haben halt Verhältniswahlrecht und nicht Mehrheitswahlrecht. Also bei uns wird nicht, gewinnt nicht zwangsläufig der die meisten Stimmen in einem bestimmten Bezirk hat, was dazu führt, dass wir eben kein Zwei-Parteien-System haben. Ein Zwei-Parteien-System sieht man in Großbritannien, wo sich das ja gerade in seine Bestandteile zerlegt. Aber ein Zwei-Parteien-System bringt natürlich immer das Risiko massiver politischer Polarisierung mit sich. Und in den USA läuft diese Polarisierung seit Jahrzehnten, die ist also deutlich älter als das Internet, so richtig Turbo eingelegt hat sie so ab Anfang der 90er, als Fox News in den Markt kam und angefangen hat sozusagen permanent, nicht zuletzt Klimadesinformation an ein sehr großes Publikum zu verteilen. Deswegen, also die Wahrnehmung von Teilen der amerikanischen Bevölkerung, von dem, was auf der Welt vor sich geht, unterscheidet sich insbesondere, was das Klima angeht, wirklich massiv von fast der gesamten anderen westlichen Welt. Also ganz konkret, in den meisten Industrienationen sagen so 75-85% der Leute, die Klimakrise ist ein großes Problem. In den USA sind es, also die Daten sind jetzt ein paar Jahre alt, aber es hat sich wahrscheinlich nicht dramatisch verändert, 54%, ja, also woanders 75-85, in den USA 54%. Wenn man das aber aufteilt nach, wer wählt die Republikaner, wer wählt die Demokraten, sieht man, bei den Demokraten ist es mehr oder weniger normal. Die Wähler der Demokraten sagen zu 75%, Klimakrise ist ein großes Problem. Aber bei den Wählern der Republikaner sind es nur 25%. Und nur 4% der Wählerinnen und Wähler der Republikaner können sich vorstellen, jemals ein Elektroauto zu kaufen und so weiter. Also da sind Teile der Bevölkerung jahrzehntelang auch von entsprechend aufgestellten Medien, das ist ja nicht nur Fox News, sondern auch die sogenannten die Sinclair Group, das sind so lokale Fernsehsender, die in den USA eine große Rolle spielen und so weiter. Da gibt es ein ganzes Ökosystem von Medien, die permanent Desinformationen in den Markt drücken. Und das ist in Europa und insbesondere in Deutschland haben wir natürlich erstens immer noch sehr gute Tageszeitungen, wir haben einen sehr guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir haben auch dann doch eher der etwas höheren Qualität verpflichtetes Mediensystem mit Ausnahmen, die ich jetzt nicht nenne. Ja. Aber wir haben schon ganz schön fundamentale strukturelle Unterschiede. Deswegen, ich glaube, so schlimm wird es nicht. Und dass man in Deutschland jetzt noch es schafft, dass ganz viele Leute, die schon wissen, dass die Klimakrise ein riesiges Problem ist, jetzt ihre Meinung ändern und sagen, es ist doch kein Problem, während irgendwie jeden Sommer drei Überschwemmungskatastrophen und zwei Dürren vor sich gehen und man zugucken kann, wie die Gletscher schmelzen und so weiter, halte ich ehrlich gesagt für unwahrscheinlich. Also ich glaube, das kriegt man nicht mehr zurückgeholt. Aber man muss auch sagen, dass das, wenn man sich Umfragen anguckt, das Interesse für das Thema ist schon politisch gesenkt worden. Ja? Also je mehr man immerzu darüber redet, dass angeblich Migration unser allergrößtes Problem ist, desto weniger Bandbreite haben die Leute übrig, um über das tatsächlich größte Problem der Menschheit nachzudenken.
Genau über den Punkt würde ich gerne auch nochmal einhaken. Wenn es auch darum geht, eben vor vielen Jahren waren die Fridays hier sehr, sehr präsent. Da waren Millionen Leute auf der Straße. Das lief in der Tagesschau, das lief in großen Medien. Die Sichtbarkeit ist jetzt vielleicht auch wirklich anders, es ist zurückgegangen. Die Leute, die sich auch öffentlich dazu bekennen, vielleicht nicht diejenigen, die sowieso die Überzeugungstäter im positiven Sinne sind, sondern die sagen, okay, ihr habt recht, ich kann dem was abgewinnen, ich kann es nachvollziehen. Diese graue Masse von Personen, denen das vielleicht egaler geworden ist, die nimmt ja augenscheinlich zu. Zumindest sieht man sie nicht mehr so, weder im öffentlichen Raum noch medial. Mhm. Und andersrum für die Menschen, die immer noch sehr engagiert sind, entsteht oft der Eindruck, da wächst so ein bisschen der Druck auf diese Personen, sich auch zu motivieren, ihre Haltung, ihren Mut auch aufrechtzuerhalten? Wie erleben Sie das? Oder andersrum, was können Sie denn da mitgeben in vielleicht Zeiten, wo es auch vielleicht auch mehr Spaltung stattfindet, mehr Polarisierung gibt, dass die Leute, die vielleicht nicht mehr werden und die aber für etwas einstehen, zum Beispiel es publik machen zu wollen, wie können die sich motivieren? Man hat manchmal das Gefühl, bin ich jetzt noch der Einzige oder die Einzige, die sich dafür engagiert? Mhm. Gibt es da Strategien, vielleicht auch psychologisch, oder wo man sagt, ja, hey, wie kriege ich Kraft und Mut und Willen und auch Motivation und auch, dass ich diese Haltung aufrechterhalten kann?
Ja, also ich würde, es kommt so ein bisschen immer darauf an, wer jetzt die konkrete Zielgruppe ist. Also ich glaube, das wichtigste Argument für Leute, die jetzt nicht von sich sagen würden, das Thema Klima ist irgendwie für mich Teil meiner Identität. Ja? Das ist für mich wahnsinnig wichtig und ich beschäftige mich dauernd damit, sondern für andere. Ich glaube, für die ist es eigentlich am wichtigsten, dass man denen klar macht, dass das hier längst nicht, also das, die Klimakrise ist ein unfassbar großes Problem. Die Leute, die sich dafür nicht interessieren, interessieren sich aber alle trotzdem sehr für die deutsche Wirtschaft. Das merkt man ja im Moment wieder. Ja, jetzt ist der deutschen Wirtschaft geht's nicht gut. Das ist, beschäftigt die Leute weit mehr, hat man das Gefühl, weil es vielleicht auch um ihren Arbeitsplatz geht oder so, als das Thema Klima. Und dann ist da diese auch durchaus teilweise medial erzeugte, erlernte Hilflosigkeit, ne? Aber China und so. Und ich glaube, all diese Demotivationsmomente und Narrative, die da so am Start sind, kann man eigentlich aus meiner Sicht relativ elegant kontern, indem man sagt, es geht hier auch um unser ökonomisches Überleben. Also die Welt verändert sich gerade fundamental weg vom Verbrennungsprozess. Es geht viel zu langsam, aber es passiert beschleunigt. Und es wird nicht aufhören. Donald Trump, muss man auch ganz klar sagen, Donald Trump ist das letzte Aufgebot der amerikanischen Ölbranche. Ja, das darf man nicht, Elon Musk und so weiter, das ist alles so ein bisschen, sorgt dafür Verwirrung. Ja, der Mann baut auch Elektroautos, aber in Wirklichkeit ist Donald Trump der Kandidat der amerikanischen Ölkonzerne. Ja, man darf nie vergessen, viele Dinge geraten ja schnell in den Hintergrund. Der Mann, der den Trump, als er zum ersten Mal Präsident geworden ist, zum Außenminister gemacht hat, war bis dahin der CEO von Exxon Mobil. Ja, Rex Tillerson. Also der Chef des größten Ölkonzerns der USA wird nahtlos amerikanischer Außenminister. Jetzt ist der Energieminister jemand, der aus der Fracking-Branche kommt. Und man sieht ja, dass Trump jetzt erneuerbare Energien bekämpft. Es geht ja gar nicht mehr so sehr darum, irgendwie zu Drill, Baby, Drill, irgendwie die Ölförderung anzukurbeln. Ja, davon ist immer noch die Rede, aber das lohnt sich halt eigentlich tatsächlich auch gar nicht so. Deswegen wird jetzt die billigere Konkurrenz attackiert. Das ist ein Kampf jetzt nicht mehr um, wir müssen dafür sorgen, dass die Konkurrenz nicht überhaupt nicht entsteht, sondern es ist ein Kampf gegen eine Konkurrenz, die überall auf der Welt gerade dem fossilen Geschäftsmodell das Wasser abgräbt. Und deswegen glaube ich, die USA, weil nochmal zu der Frage davor, also passiert bei uns bald das, was in den USA passiert. Es gibt noch einen ganz fundamentalen Unterschied, nämlich die USA sind ein Petrostaat. Die USA sind jetzt, die sind der größte Öl- und Gasexporteur der Welt, größer als Saudi-Arabien. Europa ist das nicht. Ja, wir haben irgendwie ein bisschen Gas in der Nordsee und Norwegen fördert relativ viel, aber das war's. Und das Geschäftsmodell Europas ist nicht von fossilen Brennstoffen abhängig. Im Gegenteil, Europas Länder importieren unglaublich viel fossile Brennstoffe. Deutschland für letztes Jahr 75 Milliarden Euro. Ja, das sind riesige Summen, die wir ständig durch einen Schornstein oder einen Auspuff jagen. In dem Moment, in dem wir unsere Systeme erneuerbar machen, elektrifizieren, bleibt das Geld hier. Deswegen ist auch dieses Gerede von den Kosten der Transformation immer aus meiner Sicht so ein bisschen Quatsch. Das sind ja Investitionen, keine Kosten. Und das weiß jeder, der sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach und einen Batterienkeller macht. Das machen die Leute ja nicht, weil sie die Welt verbessern wollen überwiegend, sondern weil sich es ökonomisch rechnet. Das gilt auch für Europa als Kontinent. Ich glaube, das ist ganz wichtig, den Leuten klarzumachen, dass es darum jetzt geht. Es gibt da einen Petrostaat, der möchte gerne, dass wir weiter an seinem Tropf hängen bleiben. Wir sollten alles tun, das zu ändern. Und da muss man gar nicht über das Klima reden. Ja? Deswegen wird ja so viel Blödsinn erzählt über, der deutsche Strompreis sei so hoch wegen erneuerbarer Energien und so weiter. Das ist einfach falsch. Ja? Richtig ist, der ist hoch wegen des Gases, weil Gas ist teuer. und das letzte teuerste Kraftwerk im Netz bestimmt den Preis, Merit Order. Also das ist das ökonomische Argument, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das zweite ist also jetzt für Leute, die wirklich selbst aktivistisch, also ich bin selbst kein Aktivist, ja, ich bin Journalist, ich bin auch jetzt kein Aktivismusberater, aber ich glaube, Leuten das Gefühl zu geben, dass es etwas bringt, was sie tun, funktioniert eigentlich immer besser, am besten, indem man wirklich etwas tut. Also indem man sich, keine Ahnung, lokal zusammenschließt und sagt, wir sorgen jetzt mal dafür, dass Photovoltaik auf das Dach unserer Schule kommt. Oder wir machen jetzt hier ein Stadtgartenprojekt. Oder also wir tun etwas, was tatsächlich bei uns lokal in unserer Community irgendwie konkrete Auswirkungen hat. Da hat man Selbstwirksamkeit, man lernt zweifelsweise Gleichgesinnte kennen, man ist nicht allein. Und gleichzeitig sind das natürlich Netzwerke, die da entstehen, die möglicherweise auch dazu beitragen können, die immer noch virulente, virale Desinformation über alle möglichen Themen in dieser Gesellschaft langsam zurückzudrängen. Denn das ist das zweite große Problem. Also die Leute in Deutschland, wenn man sie fragt, ist das Elektroauto besser fürs Klima, wird man von sehr, sehr, sehr vielen die Antwort bekommen, das weiß man nicht genau oder nee, ich habe neulich gelesen, Diesel ist immer noch besser. Und das ist einfach falsch. Also ist völlig klar, wenn Sie jetzt Ihren alten Verbrenner verkaufen und durch ein Elektroauto ersetzen, dann ist das besser fürs Klima. Ja, die Studienlage ist glasklar. So ein Beispiel. Also wir brauchen auch virale Informationen, die der viralen Desinformation entgegengesetzt wird. Und da darf man einfach nicht nachlassen.
Sie haben jetzt auch diesen Blick eben von der globalen Ebene auf die lokale etwas runtergeholt mit den regionalen Initiativen. Also glauben Sie, das ist das ein Schlüssel, dass wir auch wirklich vorwärts kommen, dass wir eher von unten nach oben die Sachen, also vor Ort in die Hand nehmen, vorwärts gehen, sichtbar machen und dadurch auch eine Art Sog erzeugen, einen positiven? Ist das der Weg?
Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Weg aus meiner Sicht. Ich finde, man kann das ganz gut sehen an so... Also das Beispiel Paris ist ja sehr prominent im Moment. Ja? Also da ist diese Bürgermeisterin, die dann sagt, so, wir setzen jetzt hier auf Fahrradverkehr und innerhalb kürzester Zeit wirklich die Innenstadt dieser Weltstadt, die jeder Mensch auf diesem Planeten irgendwie kennt, so zu verändern, dass es den Leuten richtig gut gefällt. Ja? Die Leute sind ja jetzt froh, dass das plötzlich überall Fahrräder rumfahren und nicht mehr Autos in Paris. Dadurch wird die Luft besser, ja, und also das ist so ein Beispiel, das sieht man an ganz vielen Orten, dass eben gerade so Metropolregionen, in denen natürlich im Zweifelsfall auch Menschen leben, die am ehesten irgendwie progressiv eingestellt sind, bei sich zu Hause Dinge machen können, die messbar den Alltag von den Leuten, die dort leben, verändern, das ist das Erste, und zweitens auch positive Bilder von einer Zukunft erzeugen, die mal erstrebenswert ist. Denn das ist ja was auch recht effektiv gelungen ist, dafür zu sorgen, dass es gar kein positives Zukunftsbild mehr gibt. Ja, es gibt nur noch sozusagen den Kampf gegen irgendetwas, aber nicht da wollen wir hin. Und ich glaube, dieses da wollen wir hin, das kann man, wenn man sich irgendwie lokal engagiert und nachher ist was anders als vorher und zwar besser, einfach sichtbar und erlebbar machen.
Genau dieses positive Zukunftsbild, wenn Sie jetzt 2035 anschauen, was wäre denn da das positive Zukunftsbild, was Sie eher proklamieren würden, wo Sie sagen, das, so wird es dann sein? Also eben nicht heulen und Zähne klappern, sondern wie wird es heißen oder wie wird es ausschauen, wie wird es sich nennen?
Also es ist ganz einfach. Erstmal, also ich will jetzt hier nicht über politische, ökonomische und so weiter, ne? Also was in 10 Jahren auf der Welt los ist, kann niemand seriös vorhersagen. Aber was man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist, dass Mitte der 30er Jahre Photovoltaik die wichtigste Stromquelle des Planeten sein wird. Was man auch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Elektroauto global bis dahin die dominante Form des PKWs sein wird. Und was man grundsätzlich sagen kann, ist, also in dem Moment, in dem wir uns vom Verbrennungsprozess als zentraler Energiequelle, hat ja irgendwie auch was Vorsintflutliches, ja, dass wir immer irgendwie das Zeug anzünden müssen, um alles zu tun, müssen wir immer irgendwas anzünden. Das müssen wir aber jetzt nicht mehr. Und wenn wir es nicht mehr machen, dann wird es leiser, sauberer, heller, schöner, gesünder, Ja, es ist, Elektrifizierung hat nur Vorteile. Also es ist nicht so, dass die Leute sich freuen, wenn ein Ferrari bei ihnen zu Hause vorbeifährt, weil der macht Höllenlärm. Aber ein Elektrosportwagen macht halt keinen. Und ich, zum Beispiel, also ganz viele interessante Effekte, die sich da ergeben werden. Ich glaube, der deutsche Immobilienmarkt zum Beispiel, der wird sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich auf ganz interessante Weise verändern, weil an einer großen Kreuzung zu wohnen, ist dann irgendwann nicht mehr so schlimm. Wenn man da nicht jedes Mal Abgase einatmet, wenn man auf den Balkon geht und es wahnsinnigen Krach macht, jedes Mal, wenn die Ampel grün wird. Ja, das ist dann alles weg. Also ich glaube, das ist eigentlich jedem ersichtlich, dass das eine schönere Welt ist. Dann brauchen wir natürlich grünere Innenstädte. Ja, wir brauchen Schwammstädte. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Starkregenereignisse immer stärker zunehmen. Das heißt, man muss Flächen entsiegeln. Also wir müssen uns mehr Natur in unsere Siedlungsgebiete zurückholen. Und auch das ist was, was die Leute normalerweise mögen. Ja? Wenn die Leute die Wahl zwischen einem Parkplatz und einem Park haben, finden die meisten Leute den Park eigentlich besser. Und das wäre natürlich noch schöner, wenn wir das auch noch damit erreichen, dass wir insgesamt die Individualmobilität ein bisschen zurückdrängen und mehr öffentlichen Nahverkehr haben, der gut funktioniert und von den Leuten begeistert genutzt wird. Dann brauchen wir nämlich auch nicht für jedes Auto ganz so viel Fläche. Also für jedes einzelne Auto brauchen wir immer noch so viel Fläche, aber drei Parkplätze, sagt man immer. Einen bei der Arbeit, einen beim Einkaufen und einen zu Hause. Das sind schon mal irgendwie 3x8 Quadratmeter, die versiegelt werden für ein Auto. Je weniger Autos wir haben, desto weniger davon haben wir und desto weniger Probleme haben wir in unseren Städten, wenn es wieder 200 Liter pro Quadratmeter regnet. Also ich glaube, die Welt ist eigentlich relativ klar, dass sie in vieler Hinsicht schöner aussieht, wenn sie stärker mit der Zukunft der Menschheit kompatibel ist. Und dieses Bild kann man noch sehr viel deutlicher in den Vordergrund stellen, als es im Moment der Fall ist.
Und wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, das geht mir jetzt alles echt viel zu langsam, ich möchte, dass es schneller geht, was hätten Sie da für eine Botschaft an diese Menschen, die es einfach nicht erwarten können und die sagen, wir sind eh schon zu spät und es wird immer enger oder manche Zeitfenster sind vielleicht sogar schon geschlossen.
Ich würde grundsätzlich sagen, also ich bin ja von Haus aus Psychologe und ich habe mal ein Buch geschrieben über die wahnsinnig dominante Rolle der Exponentialfunktion in unserer Gegenwart. Ja? Wir sind umgeben von Dingen, die sich beschleunigt verändern. Viele davon sind sehr beunruhigend. Ja? Nitrat in Küstengewässern, Methaneintrag in die Atmosphäre, internationaler Tourismus, Papierherstellung und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge, die exponentiell, also beschleunigt wachsen, die immer noch hochproblematisch sind. Und wir haben ja nicht nur ein Klimaproblem, sondern auch noch ein Artensterbenproblem. Aber es gibt auch eben Dinge, die uns retten können, die sich exponentiell verändern. Und das sind vor allem erneuerbare Energien, Elektromobilität, Batteriespeicher im Augenblick. Wenn wir Glück haben, kommen noch ein, zwei Sachen dazu. Und exponentiell heißt, aus Psychologenperspektive immer, das ist ein Geschehen, das für Menschen sehr schlecht weiter denkbar ist. Das haben wir in der Pandemie alle erlebt, als Angela Merkel da irgendwie mal in der Bundespressekonferenz saß und gesagt hat, also wenn wir jetzt die Verdopplungsraten so weitergehen, dann haben wir bis Weihnachten 22.000 neue Fälle pro Tag. Da waren die Journalisten, die da saßen, alle ganz erstaunt, habe ich mir sagen lassen, von Leuten, die dabei waren. Dabei hat sie einfach nur, die Physikerin, eben die Exponentialfunktion weitergerechnet, was passiert, wenn man die jetzt jeden Monat die Fallzahlen verdoppelt. Und es waren dann auch ziemlich genau 22.000 Fälle an Weihnachten. Aber die meisten Leute sind sehr schlecht darin, mit diesen Verdopplungsfunktionen umzugehen. Und das gilt sogar bei den positiven Trends, die wir da gerade sehen, für die Fachagenturen. Also auch die Internationale Energieagentur seit Jahren, ist so ein richtiger Treppenwitz, unterschätzen die in dramatischer Weise das Wachstum von Photovoltaik zum Beispiel. Sagen immer wieder, jetzt hört's auf und es hört einfach nicht auf, sondern die Exponentialkurve durchschlägt jede dieser falschen Prognosen einfach absolut ungebremst. Heißt, Exponentialfunktionen haben die Eigenschaft, dass wenn die Dinge immer schneller gehen und die Verdopplungen immer größer werden, denn das ist ja der Witz, dass jede Verdopplung doppelt so groß ist wie die Verdopplung davor. Das bedeutet, dass die Veränderungen irgendwann so schnell gehen, dass es sich anfühlt wie eine qualitative Veränderung und nicht mehr wie eine quantitative. glaube, dass wir das in Wahrheit beim Thema Batterien zum Beispiel im Moment schon sehen. Die Leute begreifen gar nicht, was sich da gerade abspielt. Gerade auch die Politik tut sich sehr schwer, das zu begreifen. Das führt aber auch dazu, dass wir möglicherweise in 5 oder 10 Jahren ganz überrascht sein werden, dass viele Dinge doch jetzt sehr viel schneller gingen, als wir dachten. Wie gesagt, das heißt nicht, dass sie nicht noch immer zu langsam gehen. Der andere Ratschlag wäre deswegen, engagieren Sie sich, informieren Sie sich und informieren Sie andere. Also ich finde, ganz wichtig, wenn irgendwie jemand beim Bäcker in der Schlange wieder irgendwelchen Quatsch erzählt, kann man auch mal sagen, nee, sorry, stimmt nicht. Folgendes ist das korrekte Faktum. Ja, also weil im Moment ist es so, dass die ehrenamtlichen Weitererzähler von Desinformationen sind im Zweifelsfall die Leute, die immer reden. Und die Leute, die es vielleicht besser wissen sogar, die sind immer still, weil sie keine Lust haben, sich zu exponieren oder keinen Streit wollen oder was auch immer. Aber wir haben in Deutschland gigantische Mehrheiten für mehr Klimaschutz. In der Party-Studie von der Uni Erfurt diesen Sommer kommt raus, dass die Wählerinnen aller Parteien, sogar der AfD, da ist der Effekt allerdings sehr klein, die Wählerinnen aller Parteien wünschen sich von der Partei, die sie selbst gewählt haben, mehr Klimaschutz. Wir haben in Deutschland eine mindestens 2/3 Mehrheit von Leuten, die sagen, ich würde 1% meines Einkommens für Klimaschutz hergeben. Und wenn man Privathaushalte befragt, sagen 80%, ich finde die Energiewende wichtig oder sehr wichtig. Also wir haben auch ein völlig verzerrtes Bild davon, was die anderen denken. Ja? Metadesinformation nenne ich das. Also die Leute glauben alle, die anderen wollen nicht. Ich schon, aber die anderen nicht. Und das stimmt einfach nicht. Das merkt man aber erst, wenn man meinen Mund aufmacht.
Weil Sie jetzt auch gerade gesagt haben, wird es vielleicht auch nochmal abschließen mit dieser Meta-Desinformation. Das kann ja vielleicht doch etwas Übermächtiges haben, dass man vielleicht gar nicht dagegen ankommt und was einen möglicherweise auch nicht motiviert, sondern dazu führt, dass man sagt, wozu mache ich das eigentlich? Vielleicht gibt es manchmal auch so Augenblicke bei Ihnen, ich weiß es nicht. Wenn es Augenblicke gibt, wo Sie sagen, wozu strampel ich mir da einen ab? Wie ziehen Sie denn persönlich Energie für sich selber, dass Sie sagen, ich mache weiter und ich gehe voran und ich versuche eben genau das, was Sie gerade gesagt haben, andere mitzunehmen.
Na gut, ich bin ja natürlich in einer privilegierten Position. Ja? Ich kann jeden Sonntag irgendwie ein Publikum von, wenn es gut läuft, ein paar hunderttausend Menschen mindestens erreichen, von denen wiederum sehr viele Journalistinnen und Journalisten sind. Und gelegentlich sehe ich auch, dass dann irgendwie ein paar Tage später irgendwo in der Regionalzeitung ein Kommentar erscheint, wo ich mir denke, die Zahl, die stand am Sonntag in meiner Kolumne, da freue ich mich. Ja? Also meine Chancen, Selbstwirksamkeit herzustellen, sind sehr viel größer als die von vielen anderen Leuten. Ja? Einfach nur, weil ich Glück gehabt habe. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, ich habe 3 Kinder und ich möchte gerne, dass die auf einem lebenswerten Planeten wohnen. Ich glaube, die meisten Leute mögen ihre Kinder ja eigentlich doch ganz gerne oder ihre Enkel. Und wenn man sich mal klar macht, was passieren kann, wenn es dumm läuft, finde ich es ehrlich gesagt auch schwer nachzuvollziehen, dass man dann sagt, ja, ist mir jetzt aber egal, ist mir jetzt zu anstrengend. Also was in jeder anderen Frage machen sich die Leute unglaubliche Sorgen über die Zukunft ihrer Kinder. Aber bei dieser globalen Frage sozusagen ist man bereit, irgendwie widerspruchslos hinzunehmen, was passiert. Was eben auch damit zu tun hat, wie gesagt, da muss ich nochmal wirklich ganz intensiv drauf rumreiten. Also die Leute, die da strategische Kommunikation machen, um fossile Geschäftsmodelle zu retten, die machen das seit 50 Jahren und die sind darin sehr gut und wissen genau, auch psychologisch, auf welchen Knöpfe sie drücken müssen. Also weil ein bisschen Zweifel säen daran, ob es wirklich so ist, hat lang funktioniert. Das funktioniert jetzt nur noch bei sehr verrückten Leuten. Aber jetzt funktioniert ein bisschen Zweifel säen daran, dass die Gegenmaßnahmen tatsächlich funktionieren können, immer noch erschreckend gut. Und solange die Leute glauben, es geht sowieso nicht, werden sie auch nicht das Gefühl entwickeln, es kann sich etwas ändern. Dabei ist tatsächlich, sagen die Fakten bereits jetzt, es geht nicht nur, sondern es passiert bereits. Und das muss man sich einfach klar machen. Ich glaube, das ist die wichtigste Hoffnungsquelle.
Das finde ich einen schönen Schlusssatz, dass man das auch mitnimmt. Also besten Dank Ihnen für dieses ausführliche, diesen Einblicke, die Sie gegeben haben, sowohl von globaler Ebene runter auf die regionale oder auch die persönlichen Aspekte. Und weiterhin gutes Wirken und gegen diese Mythen ankommen und ein hoffentlich exponentielles Verbreiten von anderen Botschaften als das, was vielleicht in der Mehrheit der Leute rüberkommt. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Das war der Energy Talk von Solalago, dem Smart Energy Network. Einzeln sind wir clever, gemeinsam werden wir schlau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.